Grüezi und hallo, liebe Babypingeln-Familie, hier ist Max. Und bevor die heutige Folge zum Geburtsthema losgeht, möchte ich eine Triggerwarnung im Namen von Frank und mir aussprechen. Und zwar ist es so, wenn ihr heute mit kleineren Kindern hört, wollt ihr vielleicht überlegen, ob ihr ja eine Folge Babypinkeln überspringt. Denn ja, wir haben diese Folge kurz nach Ostern aufgezeichnet und der Osterhase wäre uns hier böse, wenn ihr mit den kleinen Kindern hören würdet, denn es gibt einige Hintergrundinformationen, die besser noch geheim bleiben, meinte der Osterhase zumindest. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Es ging bei uns los mit einer Portion Köttböller.
Hier ist mein Sohn Malm.
Ich gehe zur Küche, nehme das dritte Glas Rotwein und nehme einen riesen Schluck.
Ich bin ja generell so auch so Sicherheitsfreak.
Zieht einmal an diesem Seil und dann macht das einmal so platsch, ja.
Da habe ich dann doch mich dann auch so ein bisschen festgehalten an dem Punkt, wo ich dann daneben ihr stand.
Prost, Frank.
Prost, Max.
Wir sind beide frisch gebackene Väter und wir sind ganz, ganz alte Freunde. In unserem Podcast Babypinkeln erzählen wir dir Geschichten aus dem Leben, die nur Väter kennen können. Nur für dich, mein Freund. Damit du nicht dieselben dummen Fehler machst wie wir. Und, liebe Frauen, auch für euch ist was dabei. Weil daheim erzählen wir Männer ja eh nichts.
Es ist wieder soweit, es ist Babypinkeln-Zeit und hier ist euer Wehentropf, hier ist eure Wärmelampe, hier sind eure Gebärväter, hier ist Babypinkeln, hier sind Max und Frank, Frank und Max und wir brennen da drauf, endlich die Geburtsdoppelfolge mit euch hier durchzupeitschen und Max ist am Start, die Kinder schlafen. Es ist Dienstagabend wieder und legen wir los, Max. Aber bevor wir mit der Geburtsfolge starten, wie war deine Woche? 2, 3 Highlights brauche ich. Komm, mach und warte, grüß mich doch erstmal.
Ja, ich wollte auch mal sagen, also ich grüße dich erstmal. Ich bin natürlich auch heiß wie Frittenfett auf diese Doppelfolge. Nichtsdestotrotz erstmal, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Und übrigens auch ihr da draußen, die uns zuhört. Wird jetzt Ostern dann etwa schon.
Wollte gerade sagen, wovon von welchem Ostern
in der Vergangenheit. In der Vergangenheit liegen, wenn ihr das hört. Ja, wir produzieren natürlich etwas vor, aber ich hoffe, du hattest schöne Ostern und die Familie. Habt ihr denn Eier gesammelt?
Ja, wir haben total früh morgens den Blick in den Garten gewagt bei uns. Wir haben ja das große Glück des eigenen Gartens und haben dann erstmal feststellen müssen, wir müssen Regenhosen anziehen, weil der Garten ist morgens natürlich noch sehr feucht, wenn man da rumkreucht und fleucht. Und dementsprechend sind wir sehr, sehr früh da im Garten gelandet und haben aber fleißig Eier gesammelt. Und das ist das nicht Magic, Max, jetzt mal ganz ehrlich? Also gab es nicht viele Jahre mal zwischendurch, wo man sagte, ja, frohe Ostern und dann war man mit der Nummer aber auch durch. Maximal auf dem Spaziergang mal gegrüßt. Und jetzt, wie man Ostern wieder erlebt, schon diese Aufregung den Abend vorher. Wir haben so viele Osterlieder hier gehört. Wir haben zig Osterbücher gelesen. Da habe ich mir auch ein paar erste Sätze notiert. Und wir haben echt ein richtig schönes Erlebnis da wieder gehabt, wie freudig die Kinder doch waren und einen angestrahlt haben bei der Eiersuche. Mega. Und bei euch?
Du, wir haben keine Eier gesucht. Der Kleine ist ja gerade erst ein Jahr. Von daher, wir hatten eigentlich eher so ein bisschen Erwachsenenprogramm am Wochenende und Freunde zu Gast. Aber die letzte eigene Erfahrung, die ich da gemacht habe diesbezüglich, die habe ich übrigens in nicht so guter Erinnerung. Das war nämlich der Moment, als ich herausgefunden habe, dass es den Osterhasen gar nicht gibt, als ich nämlich selber noch Kind war. Und ich habe ja meine Mutter schon mal des Öfteren hier einfließen lassen. Und mein Vater kriegt heute sein Fett weg. Das war nämlich dieser besagte Morgen, wo am Abend zuvor gefeiert wurde und nämlich leider der Wecker verpennt wurde. Und ich weiß nämlich nicht mehr, wie alt ich genau war, aber ich war eigentlich zu jung für diese Information. Schob, weil ich halt heiß war und unbedingt gucken wollte, irgendwie die Rolllade an die Seite und sehe meinen Vater dort in der Unterbuchse durch den Garten flitzen und dann dachte ich, was macht der da? Und da, wo der Dödel nämlich lang geflitzt war, waren nachher genau die Eier. Und dann war vorbei mit dem Osterhasen.
Aber so oder so ähnlich hattest du ihn dir doch immer vorgestellt, oder? Schön in der Unterbuchse durch den Garten.
Also hoffen wir mal, dass ich es werde besser machen können. Und ich glaube, nächstes Jahr, wenn der Kleine 2 ist, legen wir los.
Ja, auf jeden Fall eine richtig schöne Geschichte. So viel Zeit muss sein.
Geburtsfolge. Wir haben uns für sowas mussten wir natürlich gucken, dass wir uns Hilfe holen. Und ich hatte ja bei der letzten Folge schon erwähnt, dass wir die Mirjam, Hebamme, die uns netterweise geschrieben hatte, als ich eine Statistik nicht parat hatte. Und bei der Mirjam haben wir dann nachgefragt, ob sie denn eigentlich offen wäre für die Zeit der Geburt und die unmittelbare Zeit danach, unsere Babypinkeln Hebamme zu werden. Und Mirjam hat zugestimmt. Von daher, Mirjam wird dann hier im Laufe der nächsten paar Folgen immer mal wieder hinzugezogen werden von uns, wenn wir nicht weiter wissen. Und das wird wahrscheinlich früher der Fall sein, als uns lieb ist. Von daher, ja, dann fangen wir doch einfach mal ganz am Anfang an.
Wo ist der Anfang für dich?
Es ging bei uns los mit einer Portion Köttböller.
Wie habt ihr das Kind bei Ikea zur Welt gebracht? Oder?
Nee, und es war, die Story hat jetzt keine geplatzte Fruchtblase an der Kasse bei Ikea.
Okay, dann bin ich beruhigt.
Aber es gibt bei uns im Kreis 3 in Zürich, in der Stadt, wo wir lange Zeit gewohnt haben.
Sorry, Max, ich muss nur mal unterbrechen. Das wäre auch geil gewesen. Hier ist mein Sohn Malm. Oder was gibt's denn, ne? Weil hier kommen die Geschwister Malm und Knacks.
Pax heißt der.
Pax, Knacks, ja, ich Knacks. Pax und Malm.
Nee, also.
Ach ja, okay, die Pferde sind wieder mit mir durchgegangen. Komm,
macht
sorry,
ja nix, wollte ich macht nicht. Macht ja nichts. Und wäre auch eine gute Story, aber es ist leider nicht die wahre Geschichte, denn die wahre Geschichte ist, dass es ein wirklich großartiges schwedisches Restaurant gibt in der Ecke, wo wir gewohnt haben zu dem Zeitpunkt in Zürich. Und es war mitten in Corona, seines Zeits Ostersamstag, 3. April 2021.
Was habt ihr denn da im Restaurant zu suchen? Mitten in der
da
Pandemie?
Haben wir To-Go geholt. Da haben wir To-Go geholt.
Na gut.
Und die haben das total süß gemacht. Alles musste man vorher anrufen, weil es ein relativ kleiner Laden und so. Und Köttböller hatte ich dann mit nach Hause genommen. Und der Plan des Abends war eigentlich, ja, lecker bisschen essen, für mich ein bisschen Rotwein und dann abhängen auf der Couch und dann vielleicht ein bisschen PlayStation Call of Duty mit den Jungs, denn der Kleine sollte nämlich eigentlich noch nicht kommen. Es war nämlich noch auf dem Papier zumindest 12 Tage Zeit. Und ich schenkte mir gerade, glaube ich, so das dritte Glas Rotwein ein. Und meine Frau kommt von der Toilette und sagt so, du? Ich so, ja. Das war zwar hier jetzt nicht gerade wie bei Hollywood, aber ich glaube, wir sollten mal im Krankenhaus anrufen.
Das ist ja echt, das ist aber stark. Aber die 3 Gläser Rotwein, da möchte ich nochmal kritisch nachfragen. Saßt du dann da gemütlich auf dem Beifahrersitz, während deine Frau Wehen hatte, oder seid ihr mit dem Lastenrad zur Klinik gebrettert?
Also es war dann so, was meine Frau hörte, als sie auf Toilette war und es ein Plopsgeräusch machte, war der sogenannte Schleimpfropf, der sich gelöst hat. Ist übrigens ganz interessant, ist übrigens nicht bei allen Schwangeren, dass das so merklich ist wie bei meiner Frau, aber jeden Monat übrigens bildet sich dort am Gebärmutterhals Schleim bei der Frau. Und der fließt dann auch in der Regel ab, wenn es eben nicht zur Befruchtung kommt. Und wenn es aber dazu kommt, dass die Frau schwanger wird, dann bleibt der da und sorgt auch dafür, dass zum Beispiel dann keine Bakterien dort einfallen. Ist also wirklich von der Natur sehr gut gemacht. Und wenn allerdings der Muttermund, der eine Riesenrolle spielt bei der Geburt medizinisch, werden wir auch noch zu kommen im Laufe der nächsten Zeit, sich anfängt zu bewegen und es losgeht, dann löst der sich und dann macht es halt mitunter dieses Geräusch. Das hatte meine Frau gelesen beziehungsweise war informiert und deswegen meinte sie auch, wir sollen mal in der Klinik anrufen. Wir haben auch da angerufen. Und die meinten dann relativ zügig, ja, dann kommen sie doch mal vorbei. In dem Moment, und das ist übrigens jetzt kein Witz, als meine Frau dann, weil ich so merkte, sie wurde halt ein bisschen nervöser, als sie dann meinten, irgendwie, nee, jetzt legen sie sich nie wieder, also meinten die halt nicht, jetzt legen sie wieder hin, sondern jetzt kommen sie mal vorbei, geht meine Frau hektisch nach hinten Richtung Kliniktasche. Und jetzt pass auf, ich gehe zur Küche, nehme das dritte Glas Rotwein und nehme einen riesen Schluck. Hab den im Mund und denk so, was machst du eigentlich hier? Ihr müsst jetzt gleich los. In dem Moment setzt aber der Schluckreflex ein. Und dann hatte ich mir in der Tat auf die zwei Gläser Rotwein, die ich schon drin hatte, noch so einen großen Schluck vom dritten Glas auch noch reingepfiffen, was natürlich dann auch relativ schnell wirkte. So, jetzt muss ich sagen, da ich grundsätzlich schon auch ein auch gerne trinke, darf man jetzt, wenn man sich die, wenn man jetzt die Hoffnung hat, ich wäre die ganze Geburt besoffen gewesen, denjenigen muss ich enttäuschen, das ließ dann relativ schnell nach. Aber es war in der Tat so, als wir dann ins Uber sind, weil wir selber kein Auto hatten und dort dann eine ungefähr ja so 10, 15 Minuten Fahrt war, bereute ich den letzten Schluck durchaus, weil habe ich dann eigentlich echt gedacht, so, ja, den hättest du jetzt eigentlich sparen müssen. Aber es war dann so in dem Moment war es halt so, es ließ dann aber Gott sei Dank, ja, als wir so ankamen im Krankenhaus und direkt danach war das dann Gott sei Dank vorbei. Aber das war unsere Story, wie wir denn eigentlich ins Krankenhaus gekommen sind. Bei euch?
Ich habe erstmal Fragen. ihr seid mit dem nach Uber mit einem Taxi sozusagen, ist ja der klassische Begriff, zum Krankenhaus gefahren. Habt ihr den Fahrer eingeweiht über das zum Thema, was Grund oder Anlass der Fahrt zum Krankenhaus ist und dass gegebenenfalls Eile geboten ist?
Nee, meine Frau hatte auch zu dem Zeitpunkt keine Wehen, vielleicht so ein bisschen so ein Ziehen, aber nichts, was sie nicht schon vorher auch in der Schwangerschaft in irgendeiner Form mal erlebt hatte. Und von daher, es war nicht so irgendwie so ein Hollywood-Moment, wo dann da irgendwie so meine Frau so hechelnd da ins Taxi ist oder so. Und deswegen sind wir einfach rein, haben ihm gesagt, Klinik. Also als er meine Frau gesehen hat, wird er schon sich gedacht haben, was los ist. Aber nee, wir haben, es gab jetzt keinen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt fahr über jede rote Ampel oder kriegst du noch ein Zwanni oder sowas, ja. Also,
na gut.
Das gab's nicht.
Okay, 12 Tage zu früh, das wusste ich tatsächlich gar nicht, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ist aber total spannend, weil bei uns war es exakt andersrum. Also 12 Tage zu spät geht ja nicht. Ich glaube, spätestens am 10. Tag drüber wird eingeleitet, ne?
Gibt keinen genauen, ist so ein bisschen von Arzt zu Arzt, glaube ich, aber eine Woche danach ist noch okay und danach ist in der Regel aber dann auch wirklich Zeit. Es wird dann gefährlich übrigens, sowohl für Kind als auch für Frau. Kind kann dann unterversorgt werden zum Beispiel.
Ja, also ganz so weit fortgeschritten war es dann nicht, aber wir waren definitiv über Termin, ich glaube 4, 5 Tage. Und da ging nämlich auch schon die Phase los. Meine Frau hatte keine Lust mehr, schwanger zu sein. Die wollte dann auch das Kind kriegen. Und das ist dann eigentlich so, zumindest auf diversen Internetseiten, wo ich mich dann informiert habe, auch so ein Zeichen, das könnte jetzt bald losgehen. Aber dennoch haben wir uns ein paar Mythen bedient, die man denn dann so, ja, erledigen könnte, um dafür zu sorgen, dass das Kind sich auf den Weg macht. Und eine davon, die nenne ich gerne, wir sind spazieren gegangen. auch eine sehr abenteuerliche Strecke über Stock und Stein teilweise geklettert, haben auch noch uns weiterer Mythen bedient und sind uns nochmal näher gekommen, was ja tatsächlich auch wehenfördernd sein soll. Ob das stimmt, habe ich mich bis heute gefragt. Aber da haben wir ja nachgehakt, oder Max?
Mirjam haben wir auch gefragt, ob denn eigentlich Sex wirklich eine Möglichkeit ist, um die Geburt auszulösen. Und hier ist das, was Mirjam zu sagen hatte.
Ah, tatsächlich. Ja? Sperma ist prostaglandinhaltig. Und Prostaglandine sind muttermundsreifend. Und das ist auch das, was man in viel, 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 vielfacher Höhe in den Einleitungsgel drinnen hat. Das sind Prostaglandine. Dann kommt noch der Orgasmus dazu. Wenn der Orgasmus ist, ist er mit Oxytocin ausgeschüttet. Das ist das Liebeshormon. Und Oxytocin ist auch das Hormon, das die Wehen macht.
Also offenbar kann ich einen Haken daran machen, alles richtig gemacht. Das Ergebnis gibt uns letzten Endes ja auch recht.
Ging es direkt danach los, oder was?
Nein, nicht direkt danach, aber es war schon so ungefähr 22 Uhr und eigentlich habe ich es mir schon gerade richtig gemütlich gemacht und nicht mehr damit gerechnet, dass noch irgendwas passiert. Jetzt muss man dazu sagen, dass alle Wanderaktivitäten und Co. haben wesentlich früher am Tag stattgefunden. Also es war schon wieder Abend und eigentlich habe ich gedacht, okay, dann schlafen wir jetzt wohl noch mal eine Nacht drüber. Und dann habe ich auch wirklich so diesen Punkt gehabt, kennst du den, wenn du so schon so auf der Couch liegst und eigentlich schon merkst, du solltest die dritte Folge der Serie gar nicht mehr anmachen, weil eigentlich pennst du gleich ein, solltest ins Bett gehen. An dem Punkt war ich. Und dann sagte Jana zu mir, ich glaube, die Wehen gehen los. Ja, und dann musste ich mich erstmal so wieder richtig so, jetzt, wirklich jetzt. Ja, jetzt, ich glaube, aber ich bin auch nicht sicher, war ja erstes Kind, ne? Also ich muss ja, wie gesagt, heute auch zweimal wieder alles erzählen. Beim ersten Kind waren wir uns auch nicht sicher, ja, und wie waren denn die Abstände jetzt? Und ja, doch, das könnte passen. Und dann war ich auch dann so ein bisschen, ich bin ja generell so auch so Sicherheitsfreak und fahre dann lieber einmal zu viel hin als einmal zu wenig. Und dann haben wir gesagt, komm, ist jetzt irgendwie, ja, da war dann schon ein Viertel nach 11, 11:30 oder sowas um den Dreh, ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob es nicht zu früh ist, aber wir fahren einfach mal hin. Klinik war ja auch eh nicht weit weg, 5 Minuten von hier. Und dann sind wir da dementsprechend vorstellig geworden, wurden auch herzlich empfangen. Es kam aber auch relativ schnell der Hinweis, ich glaube, sie könnten auch ruhig nochmal nach Hause fahren. Eigentlich sind sie jetzt hier zu früh.
Um dieses grundsätzliche Thema zu früh und wann fährt man denn eigentlich ins Krankenhaus, haben wir auch mit Mirjam gesprochen, die übrigens sagte, aus ihrer Erfahrung etwa 50% werden wieder nach Hause geschickt, etwa die anderen 50% dürfen da bleiben. Also sowohl du, Frank, als auch ihr alle, wenn ihr das erlebt, ihr seid in wunderbarer Gesellschaft. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, Mirjam dann so ein bisschen festzunageln darauf, wann darf man denn eigentlich bleiben? Und hier nochmal Mats ab.
Die Wehen müssen muttermundswirksam sein. Dann bleibt eine Frau in der Klinik. Die Wehen, die alle 3 bis 5 Minuten im regelmäßigen Abstand über eine Stunde kommen und die bei einem warmen Bad oder einer warmen Dusche mit einer Entspannungsübung nicht mehr weggehen, dann geht man ins Krankenhaus. Oder eben, wenn die Blase gesprungen ist, dann ist auch der Weg frei.
Ist natürlich dann die Frage, ob ihr da zu Hause die Ruhe habt, mit der Stoppuhr zu stehen und den Wehenabstand dementsprechend zu notieren. Aber nichtsdestotrotz, regelmäßige Wehen, was auch immer das dann genau im Einzelfall heißt, ist hier, glaube ich, der entscheidende Faktor. Wir durften bleiben nach unserer Anfahrt. Ihr musstet beim ersten Kind oder wurde euch geraten, wieder zurückzugehen. Wie war es denn eigentlich beim zweiten Kind?
Ja, du hast eigentlich gerade schon die perfekte Überleitung geliefert. Deswegen wollte ich da schon reingrätschen. Regelmäßige Wehen, was auch immer das bedeutet. Also was das bedeutet, weißt du beim zweiten Mal. Das kann ich schon mal vorausschicken, die Botschaft. Was denn dann die wirklichen Wehen sind, da hast du dann ein Gefühl für und so weiter. War es auch beim zweiten Mal und da sind wir ganz anders die Sache angegangen. Da hatte Jana morgens dann Wehen. Die ersten haben sich angedeutet und in die Klinik gefahren. Sind wir dann abends um 20 Uhr rum, wo sie dann sagte, so, ich gehe jetzt nochmal ganz in Ruhe duschen, ziehe mich nochmal um, pack schon mal die Sachen ins Auto und dann fahren wir aber mal ganz in Ruhe los. Das heißt, sie hatte den ganzen Tag über schon die Wehen, die wir beim ersten Mal fälschlicherweise als die es geht los Wehen interpretiert haben. Aber die Erfahrung hat dann gezeigt, das eine hat mit dem, was noch so kommt, mal überhaupt nichts zu tun. Es sei denn, es gibt einen Kaltstart. So wie bei euch, oder?
Ja, also bei uns ging die Situation relativ schnell. Und meine Frau hatte ein bisschen auch Angst davor, dass es so schnell geht, weil es war bei ihrer Mutter und bei ihrer Oma auch so, dass trotz erstem Kind die Nummer relativ schnell ging. Jetzt vielleicht mal kurz so ein bisschen die Zahlen. Was heißt hier eigentlich schnell und was heißt nicht schnell? So, der Startschuss einer Geburt ist, dass der Muttermund sich öffnet bzw. bewegt. Das ist dann übrigens der Fall, wie von dir gerade gesagt, dass das wirklich richtig losgeht. Und das merkt man dann halt auch bei der Frau. Von dort dauert es im Schnitt ungefähr 13 Stunden. Jetzt muss man aber auch sagen, dieser Schnitt, der ist nicht so wirklich wahnsinnig repräsentativ, weil ja, es kann auch sein, dass du einen Kühlschrank hast und du hast eine Sauna, da ist im Schnitt dann auch Raumtemperatur, aber weder der Kühlschrank noch die Sauna hat Raumtemperatur. Ja? Also diese 13 Stunden, das ist wirklich die Range, die ist riesig dabei. Und bei uns war es aber in der Tat so, dass es dann auch nur...
Das ist aber echt geil. Ich muss so schmunzeln jetzt mit dieser Schnittzahl. Also ganz ehrlich, beim ersten Mal hat es viel länger gedauert. Beim zweiten Mal ging es viel schneller. Was hilft mir dann der scheiß Schnitt in der Bewertung der Situation?
Genau. Aber natürlich gibt es ja auch einen Schnitt und es ist eben im Schnitt. Ja. Im Schnitt sind es diese 13 Stunden. Bei uns waren es insgesamt dann roundabout 8, würde ich mal sagen. Also für die erste Geburt auf jeden Fall relativ schnell. Und bei meiner Frau war es auch so, dass kurz nach Ankunft in der Klinik, da wird dann ein CTG angeschlossen, damit die Herztöne von dem Baby überwacht werden können. Da war auch soweit alles in Ordnung. Das war super. Und dann ging es eigentlich darum, wie sieht es aus mit der Fruchtblase? Und dann ging meine Frau wieder zur Toilette. Und dann war es so ein bisschen so, wie als wenn man in der Sauna ist und nebenan kommt jemand aus der Sauna und stellt sich dann unter so einen Kübel voll kaltes Wasser und zieht einmal an diesem Seil und dann macht das einmal so platsch, ja. Und dieses Geräusch hörte ich dann nebenan in der Toilette und auch wenn ich kein Geburtsexperte war zu dem Zeitpunkt oder jetzt bin, dass da die Fruchtblase geplatzt war, war mir auch klar. Und dann dauerte es wirklich Minuten, bis auch das stattfand, was du erzählt hast. Und das war ziemlich krass, weil ich merkte, die Schmerzen, die meine Frau da jetzt gerade hat, so habe ich sie noch nicht erlebt. Und ich habe auch gemerkt, dass sie, so wie sie halt war und wie sie geschaut hat, dass sie einfach ja überfordert war mit dem, mit diesen Schmerzen und mit diesem Moment. Und die kamen dann eben auch schon relativ zügig, sind übrigens dann in dieser Eröffnungsphase so alle 10 Minuten dann durchaus so 2 bis 3 Wehen, die da kommen, ne, die dann auch jeweils irgendwie so 30 Sekunden dauern. Also das geht dann da schon zur Sache. Und das war ein, muss ich schon sagen, krasser Moment, weil ich wusste auch nicht so wirklich, wie ich jetzt helfen oder reagieren sollte zu dem Zeitpunkt. Ich habe natürlich dann gut zugeredet und so, aber es war schon ein Moment, wir waren uns noch nicht im Geburtssaal zu dem Zeitpunkt, sondern in so einem Nebenzimmer. Aber da war mir schon klar, das wird eine richtig harte Nummer. Hast du es ähnlich erlebt?
Also wir hatten ja nicht dann diesen Kaltstart, also bei Kind 1 hatten wir, ja, als wir angekommen sind und uns dann mitgeteilt wurde, ja, eigentlich am besten fahren sie nochmal nach Hause. Es war aber mitten in der Nacht und ich habe dann einfach mal gefragt, ach, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie sind wir doch jetzt sowieso dann die ganze Zeit wach und unruhig. Können wir nicht einfach hier bleiben, wenn wir schon mal da sind? Ist nicht irgendwie ein Zimmer frei? Das ist ja jetzt nicht unbedingt immer so gegeben, aber in dem Fall war es so. Also konnten wir dann da aufs Zimmer gehen, erstmal gemütlich und ja, sind dann da über die Gänge getigert und was man halt so dann mit Wehen tatsächlich macht, wenn sie aber noch nicht so weit dann fortgeschritten sind. Also wir sind getigert, immer wieder dann runter, Kreißsaal war dementsprechend unten runtergefahren mit dem Fahrstuhl, nochmal checken, dann wieder hochgefahren und so hat sich die Nacht eigentlich so vor sich hergezogen. Dann kam mal der Vorschlag, wollen Sie mal in die Wanne? Das tut manchen Frauen ja auch sehr gut, so ein warmes Bad oder ist wehenfördernd in dem Fall. Bei uns hat das überhaupt nicht geholfen. Ganz im Gegenteil, es wurde vom Gefühl her viel schlechter irgendwie in der Wanne. Haben wir das dann auch wieder abgebrochen, wieder zurück aufs Zimmer. Und irgendwann sind wir, glaube ich, auch noch mal für so ein halbes Stündchen eingeschlafen und aufgewacht dann und dann ging alles irgendwie wieder von vorne los. Es hat sich aber nichts getan. Also eine wirklich sehr, sehr zermürbende Situation für meine Frau, weil es war kein Vorankommen zu spüren und trotzdem hattest du halt immer wieder Schmerzen.
Und wie bist du so damit umgegangen? Jetzt also du in deiner Rolle?
Weil ich war auch so ein bisschen überfordert, weil du kannst ja einfach gerade nichts tun, immer in diesen Phasen, ne? Du denkst immer so, man macht immer automatisch so diesen Move, dass man sie stützt, obwohl das natürlich nicht so richtig hilft irgendwie in der Situation gefühlt, aber du willst ja irgendwie was machen auch, aber du kannst nichts machen und ich fand das auch, und jetzt will ich nicht rummemmen, weil wir haben ja bei weitem nicht die schwerste Aufgabe bei so einer Geburt, ne? Aber ich fand das trotzdem auch irgendwie so psychisch anstrengend, immer wieder die Frau in regelmäßigen Abständen schon so leiden zu sehen, auch mit dem Wissen, dass wirkliche Geschehen kommt ja vermutlich erst noch und das zieht sich jetzt hier alles schon lange und man kann einfach nichts tun. Und das hat dann auch so weit geführt, dass ja wir das Thema PDA auch dann immer mal wieder angesprochen haben, beziehungsweise meine Frau das gerne wollte, aber ganz klar kommuniziert wurde.
Ging noch nicht.
Genau, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir da dementsprechend eine PDA empfehlen würden.
Ja, und wann denn eigentlich genau der richtige oder ein richtiger Zeitpunkt ist, eine PDA zu geben, haben wir auch mit Miriam besprochen.
Ja, also es gibt verschiedene Punkte, wo man die geben kann. Meistens gibt man sie so ab 5 Zentimetern, wo man einfach sich ganz, ganz sicher ist, dass wir jetzt auch Geburtswehen haben. Damit einfach die PDA, die senkt das Wehentreiben sozusagen. Man haut wie eine Bremse rein. Deswegen muss man sich ganz sicher sein, dass die Geburt auch wirklich kommen wird. Und da gibt es natürlich verschiedene Punkte, wann man sie anwendet. Vor allem ist es mütterliche Erschöpfung und auch manchmal wirklich so richtig sture Muttermünder, die nicht aufgehen wollen, die dann noch richtig hart und ringig sind und wo man merkt, die Frau, die schafft einfach gegen eine Donnerwand, ne? Und dann kriegt die... ist es einfach medizinisch eine coole Sache, weil da wird einfach jegliches Kontrolle über den Unterleib ausgeschalten und der schafft sich dann meistens zu entspannen und dann kommen die Kinder dann auch.
Meine Frau ist in die Geburt mit der Einstellung reingegangen, ich bin absolut nicht gegen eine PDA, ich würde sie nehmen, aber ich würde es erstmal ohne versuchen. Da gibt's die ein oder andere Anekdote noch zu erzählen, wo ich auch gefühlt anwaltlich tätig sein musste im Kreissaal, weil da was nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Das würde ich mir für den späteren Teil gerne aufbewahren, um da mal genauer drauf einzugehen. Was ich aber sagen kann, jetzt schon bei Kind 2 sah die Situation anders aus. Da kamen wir ja ganz entspannt in der Klinik an, waren aber mitten in der Pandemie. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt sogar noch relativ am Anfang, wo ja alle auch noch besonders vorsichtig waren. Und da bin ich erstmal gar nicht mit in die Klinik spaziert, denn ich musste schön draußen auf dem Parkplatz warten, bis irgendwann der Anruf kam, ja, es scheint wohl heute noch zur Geburt zu kommen, du darfst reinkommen. Und da saß ich räudig 2 Stunden lang auf so einem Stein rum, wusste nicht, was los ist, bis ich dann irgendwann mal da rein... Gegenüber war eine Kneipe, die hatte ja auch noch zu, waren alle im Lockdown, konnte ich also noch nicht mal, wie du hastig, einen großen Schluck Wein zu mir nehmen, um mich selbst zu beruhigen. Mann. Und dann saß ich da rum und konnte einfach nur warten. Das war ätzend zu... Das war ätzend.
Das glaube ich. Ich konnte Gott sei Dank die ganze Zeit mit rein. Wir wurden schnell getestet, als wir reinkamen, aber durfte dann dementsprechend auch bleiben. Nichtsdestotrotz, vielleicht kurz zum Thema PDA, weil bei uns ging alles schneller wie bei vielen anderen, nämlich auch die, meine Frau hat dann relativ zügig auch nach der PDA gefragt, war auch was wir vorher mit dem Klinikum kommuniziert hatten. Bei mir, meine Frau sagte, sie kann sich eigentlich kein Szenario vorstellen, in dem sie keine PDA möchte. Warten wir mal ab, wie es dann so kommt. Aber das ist meine Einstellung, fand ich auch völlig in Ordnung. Also die PDA ist im Grunde genommen eine Narkosetechnik, wo kleinere Mengen Betäubungsmittel in den sogenannten Peridoralraum, und das ist der Raum, der das Rückenmark umgibt, geleitet werden über so eine kleine Kanüle und damit wird der Schmerz eben weitestgehend abgeklemmt. Jetzt ist es so, es gibt unterschiedliche Versionen davon. Meine Frau zum Beispiel hatte eine sogenannte Walking PDA oder ein Walking Epidural. Da ist es so, dass die Dosierung davon, von diesem Betäubungsmittel nur in gewissen Abständen gegeben wird und auch immer ein Maximum hat für eine Zeit. Und dadurch bleibt die Frau mobil. Das heißt also zum Beispiel kann selbst auf die Toilette gehen und kann eben auch laufen, etwas wackeliger. Wenn man, ich sag mal, die Vollversion der PDA bucht, dann ist das so, dass die Mobilität wirklich stark eingeschränkt ist und dann auch ein Katheter zum Beispiel notwendig ist, weil die Frau dann eben auch teilweise nicht mehr auf Toilette gehen kann. Ist auch alles völlig normal. Die Walking-PDA damit, also das ist natürlich der Deal, den man dann eingeht, da werden natürlich dann auch nur die Spitzen des Schmerzes sozusagen weggenommen, weil es ist eben nicht die volle Dosis davon. Und meine Frau meinte relativ zügig dann da, ich hätte gerne eine. Und Gott sei Dank war das auch möglich. Das war so ein kleiner Moment, wo ich gemerkt habe, auch wie sehr im Tunnel sie schon ist, weil sie dann gefragt hat, ja, wo ist denn der Anästhesist? Und dann sagte die Hebamme wirklich ganz freundlich, ja, der kommt dann gleich. Und wirklich 30 Sekunden später fragte sie dann, ja, wo ist denn der Anästhesist? Und dann habe ich auch noch gesagt so, Schatz, ich glaube, der kommt jetzt dann schon bald. Der Blick, den ich dann kassiert habe in dem Moment, der war halt so, wenn du jetzt noch einmal hier die Seite der anderen, wo ist jetzt hier der mit der PDA? Also da habe ich gemerkt, das war eben, und Mirjam hatte das ja auch erwähnt in unserem Gespräch, das ist eben bei manchen Frauen so, das war bei meiner Frau auch so, da geht das eben dann sehr, sehr schnell und ist dann auch sehr, sehr schnell, sehr schmerzhaft. Und Gott sei Dank kam dann auch, glaube ich, nach, keine Ahnung, 10 Minuten, maximal Viertelstunde oder so, sind wir rüber in den Kreissaal, beziehungsweise den Gebärsaal, wie man hier in der Schweiz sagt. Und dann kam ein Anästhesist, der hätte klischeeartiger nicht sein können, so ein total gechillter, ruhiger Schweizer, der auch dann, den der Raum auch gebraucht hat übrigens in dem Moment, der dann da ganz routiniert diese Kanüle dort gelegt hat. Und dann war auch, ich weiß nicht, ob es direkt sofort auch dann gewirkt hat, vielleicht hat auch schon was gewirkt, aber ich glaube, meine Frau war auch erstmal beruhigt, dass sie bekommen hat und dass sie jetzt auch das bekommt, was sie will. Da haben wir ja auch drüber gesprochen in der vorherigen Folge, dass da Frauen oft Angst vorhaben, und hat sich dann auch wirklich angefangen, das hat man dann auch gemerkt, mit dieser Unterstützung auch der PDA echt auch rein zu schaffen und rein zu arbeiten in diese Wehen. Und dann hat man wirklich auch gemerkt, von Wehe zu Wehe, ich weiß nicht, ob du das auch dann bestätigen kannst, hat man gemerkt, wie sie dann auch besser damit umging, zumindest gefühlt irgendwie auch besser geatmet hat. Am Anfang hatte sie den Mund eigentlich nur so zu und wusste nicht so wirklich, was sie machen sollte. Dann hat sie das richtig versucht, so wegzuatmen und so, und hatte mitunter dann, glaube ich, auch so ein bisschen Ehrgeiz und so. Also so richtig, das war Maloche, aber so richtig reingeschafft auch. Das habe ich echt an ihr gemerkt. Das ganze Gesicht hat sich auch verändert und so. Und da habe ich auch gemerkt, das war der Moment, wo sie diese Situation für mich gefühlt auch so richtig angenommen hat, dieses ganze Ding. Kannst du es nachvollziehen?
Ja und nein, weil ich glaube, wir hatten echt, beide Geburten waren nochmal unterschiedlich zu der, wie ihr sie erlebt habt. Also ich hatte ja schon erzählt, die Geburt von Kind 1, die ging ja erstmal gar nicht los, gefühlt ewig. Da war es dann so natürlich, dass wir die PDA ja unbedingt haben wollten, beziehungsweise meine Frau die PDA unbedingt haben wollte und die erstmal gar nicht geben wollten. Also diesen Punkt zu erreichen, das war ja erstmal schon ein Marathon. Da ist wahnsinnig viel Zeit ins Land gezogen. Und irgendwann war es aber so weit, dass sie gesagt haben, okay, jetzt können wir eine setzen. Und die wurde dann auch gesetzt. Ich war übrigens ein bisschen aufgeregt an dem Punkt, wo sie dann auch gesetzt wurde, weil ich dachte irgendwie, da sollte jetzt idealerweise auch nichts bei schief gehen, wenn die dann ins Rückenmark gespritzt wird. Und da habe ich dann doch mich dann auch so ein bisschen festgehalten an dem Punkt, wo ich dann daneben ihr stand, zugegebenermaßen. Und was aber dann passiert ist, und das hat, glaube ich, dann auch vielleicht diesen Effekt, den es dann braucht. Wir haben beide 2 Stunden lang im Kreißsaal gepennt. Die Schmerzen waren weg. Das war also der Turbo Booster.
Das war die Vollversion.
Die Schmerzen waren weg. Und das Einzige, was wirklich sinnvoll war für die Geburt als Vorbereitung, war offenbar nochmal wirklich alle Kräfte zu mobilisieren. Und das ging in dem Moment über Schlaf für alle Parteien, bis auf die Hebamme natürlich, die hatte noch andere Kreißsäle. Und da übrigens noch eine lustige Anekdote. Die Hebamme, die uns empfangen hat, als wir angekommen sind, die hatte irgendwann Schichtende. Und geboren wurde das Kind, als die Hebamme, die uns empfangen hat, wieder Schicht hatte. Kein Witz. Und die hat noch gesagt, als sie gegangen ist, hat sie noch gesagt, wenn ich morgen wiederkomme, dann will ich aber euch hier nicht mehr sehen. Aber
oh Mann, ja. Also ein Riesenritt nochmal ganz kurz, also von dem Moment, wo ihr los seid ins Krankenhaus, bis zu diesem Moment PDA 2 Stunden schlafen sind. Wie viele Stunden vergangen?
Ein Tag. Ein ganzer Tag.
Also 24 Stunden.
Ja.
Boah.
Ja. Es war wirklich ein absoluter Marathon. Boah. Und dann haben wir halt, und jetzt weißt du, warum diese 2 Stunden Schlaf uns da wahnsinnig gut getan haben im Kreissaal. Und als Jana dann wach geworden ist, wir hatten so ein Gerät, wo du dann so ein Knöpfchen auch am Bett hattest und dann drücken konntest, wenn du gemerkt hast, die Dosis lässt so langsam nach, dann wurde automatisch über den Zugang, der dir gelegt wurde, nachgefüllt. Ja, und dann waren wir an dem Punkt und haben dann auch gedrückt und es wurde aber nicht besser. Und jetzt wusstest du in dem Moment ja nicht, gibt es vielleicht so einen kleinen Zeitpunkt, wo das erstmal wirken muss, es wirkt vielleicht nicht sofort. Und irgendwann waren die Schmerzen aber genauso da, wie sie ursprünglich da waren, als unbedingt die PDA gefordert wurde. Und dann bin ich irgendwann auch zur Hebamme gelaufen, die halt gerade in einem anderen Saal unterwegs war, beziehungsweise wieder auf dem Gang war. Ich konnte ja nicht in den anderen Kreissaal da reinlatschen. Und hab ihr das gesagt. Sie sagte dann, ja, komisch, eigentlich müsste das längst gewirkt haben.
Nein.
Dachte ich schon, nee, oder? Und dann ist sie mit uns zurück in den Kreissaal gelaufen, hat sich das Ding angeguckt und festgestellt, ist nicht angeschlossen.
Was?
Das heißt, es konnte gar nicht nachgespritzt werden.
Alter!
Und ich habe gesagt, das kann doch jetzt nicht Ihr Ernst sein. Dann schließen Sie das Ding bitte sofort an.
Dass du noch bitte gesagt hast.
Ja, und was soll ich dir sagen, was die Aussage war? Und das ist wohl, ich weiß, ist wohl auch ein rechtliches Thema. Darf ich nicht. Darf nur der Anästhesist.
Was?
Und der Anästhesist wiederum war aber gerade woanders beschäftigt.
Ach du Scheiße. Das heißt,
wir konnten da nochmal, ich weiß nicht mehr, es waren aber bestimmt 2 Stunden mit genau den Schmerzen rumhexen, die eigentlich hätten vermieden werden sollen.
Boah.
Und das war der absolute Horror. Und ich hatte auch so einen Hals, als der Anästhesist da reinkam, der dann auch nochmal meinte, in Ruhe erstmal das Gerät anschließen zu müssen. Ich habe gesagt, jetzt kloppt da nochmal eine Nadel rein, damit die Schmerzen weggehen. Also, da bist du ja wirklich aufgebracht erstmal.
Boah, das ist ja mega krass.
Ja, also das war, also da haben wir uns wirklich, oder ich mich sehr darüber geärgert. Meine Frau hatte andere Sorgen zu dem Zeitpunkt. Und ja, als das Gerät dann angeschlossen war, dann hat man halt gemerkt, wie schnell die Nummer wirkt, wenn man da nochmal drauf drückt, nämlich so wie es sein sollte. Und dann war auch erstmal wieder gut. Aber der Moment, da war ich Anwalt. In dem Schlauch.
Verständlicherweise, total krass. Beim zweiten Kind mit der PDA, wie lief's da?
Jetzt hast du ja schon eigentlich gesagt, dass es eine gab, ne? Habe ich ja noch gar nicht verraten, aber ja,
ach so,
tatsächlich.
Okay, ja, ich bin jetzt einfach mal von ausgegangen.
Die Geburt ähnelt so ein bisschen mehr eurer. Also, wir waren halt da, wussten ja so ein bisschen, was alles so kommt. Ich durfte irgendwann dann ja auch rein und dann lief alles erstmal so gemütlich vor sich her. Und es gab aber wir waren ja in einer anderen Klinik, hatte ich ja in einer anderen Folge auch schon erzählt. Da gab es auch noch weitere Schmerzmittelangebote, die man ausprobieren konnte und unter anderem Lachgas. Habt ihr denn auch irgendwie was anderes mal getestet oder stand das gar nicht mehr zur Debatte, weil es ja alles relativ zügig ging?
Über den Lachgaspunkt waren wir drüber hinweg, als wir im Krankenhaus, glaube ich, ankamen. Von daher,
ja. Nee. Ja, wir waren ja dann auch schon ein bisschen routinierter und dann auch ein bisschen experimentiert. Also ich sage immer wir, ne? Aber in dem Fall tatsächlich wir, weil wir hatten dann eine sehr coole Hebamme, die uns da betreut hat, die dann auch sagte, als sie die Flasche da reingeschoben hat, wenn ihre Frau sie zwischendurch mal lässt, probieren sie ruhig mal, weil ich war halt so ein Typ, der dann dabei auch war und gerne mal irgendwelche Fragen gestellt hat und auch äußerst interessiert war, wie denn sich diese Wirkung so dann verdeutlicht. Und dementsprechend konnte ich in dieser Phase auch Lachgas selbst ausprobieren. Und leider war es nicht die Erwartung, die ich hatte, dass ich da dann ganz fröhlich in diesem Raum rumgacker, sondern es war eher ein Gefühl von, es ist schon 3.30 Uhr, ich bin immer noch im Club und eigentlich schwebe ich hier nur noch durch den Laden, ich sollte eher nach Hause gehen. Das war das Gefühl, Lachgas. Also nicht mehr lustig, sondern eher in Trance. Was dann auch relativ schnell wieder nachgelassen hat, muss man sagen, wenn man das Ding dann weggenommen hat. Hat auch nicht wirklich viel gebracht, also zumindest nicht, glaube ich, oder glauben wir, dass es den Schmerz genommen hat, sondern es war eine schöne Ablenkung, mehr aber auch irgendwie jetzt für uns irgendwie nicht. Naja.
Das heißt also, auch beim zweiten musste dann zur PDA irgendwann, oder was heißt musste, ne?
Doch.
Schon wieder ein komischer.
Doch, es ging dann nämlich, plötzlich ist nämlich die Fruchtblase geplatzt.
Okay.
Aus dem Nichts, und dann kamen nämlich diese beschriebenen plötzlichen krassen Schmerzen, die dann anfingen, die vorher noch gar nicht da waren, als wir da waren. Da waren eher die so einzuschätzenden Wehen, aber da ging es auf einmal richtig los, und dann war auch wirklich, ist der Satz gefallen, wann kommt endlich dieser scheiß Anästhesist? Und ja, der kam dann rein, und ich musste gerade schmunzeln, als du es sagtest, auch absolut klischeehaft entspannt hat der dann da seine Sachen fertig gemacht, kurz erklärt, was er da tut, und hat dann das Ding in den Rücken gesetzt, und dann wurde es entspannter, und da hat auch alles funktioniert.
Gut, dass alles funktioniert hat, war bei uns auch so. Also die PDA, und das haben wir, danke an Mirjam, nochmal hier auch genauer erfahren. Also es ist so, dass der Muttermund, wie gesagt, der, wenn in dem Moment, wo der sich öffnet, geht die ganze Show eigentlich los. Und in der Eröffnungsphase, und das ist all das, worüber wir jetzt gerade hier eigentlich sprechen, der Geburt, da ist eben der Muttermund am Anfang so 3 bis 4 Zentimeter geöffnet. Und ab 5 Zentimetern sagt man in der Regel, danke an Mirjam hier, dass die PDA eben, dass man die dann jetzt vertreten kann und machen kann. Das war das, wo ihr dann auch warten musstet. Bei meiner Frau ging das anscheinend relativ schnell. Und dann beginnt eben ein oft langer, schmerzvoller Weg bis zu magischen 10 Zentimetern. Denn in dem Moment, wo die 10 Zentimeter erreicht sind, dann ändert sich alles. Und kurz davor, wie oft dann, glaube ich, auch halt im Leben, bevor es dann besser wird, wird es halt dann nochmal richtig schlimm, denn die Wehentätigkeit ist praktisch maximal, und die Frau darf halt auch noch nicht mitarbeiten und mitschieben, wie auch Mirjam uns das im Fachjargon sagte. Und das sind wirklich die Momente, wo, ja, man auch merkt, auch eine PDA nimmt anscheinend nicht den kompletten Schmerz weg, weil da war meine Frau, die zwischendurch sich gut reingearbeitet hatte, hatte ich das Gefühl, und alles großartig dort mitgenommen und verpackt hat. Da habe ich dann schon auch gemerkt, da kommt nochmal die absolute Breitseite. Man kann sich das ja aus unserer Warte eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wie das halt ist. Man ist ja nur daneben und probiert eben alles, alle Unterstützung anzubieten. Und dann kam auch Verzweiflung damit rein, muss man sagen. Da hatte ich schon das Gefühl, dass meine Frau irgendwann dort, wie gesagt, das war halt diese Light-Version oder diese Walking-PDA, vielleicht dann nochmal eine nächste Stufe zünden will oder so, weil sie wirklich dann auch irgendwo meinte, boah, ich kann nicht mehr.
Ja, exakt so erlebt. Also da muss man leider jegliche Illusionen nehmen, dass die PDA dann einem eine ganz entspannte Geburt bereitet und das Kind ist dann da. Das hat dann wirklich irgendwann jegliche Wirkung einfach verloren, und dann geht's ans Eingemachte.
Das war für uns ein, natürlich einfach ein für Heidi, ist ja klar, aber irgendwo auch für mich nochmal wieder ein unglaublicher Moment der Verzweiflung, als dann bei ihr die Worte gefallen sind, und du erinnerst dich, wir haben in der vorherigen Folge nochmal drüber gesprochen, oder bei euch sind sie auch gefallen dann, gell?
Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr.
Das sind die Worte, die einen dann, zumindest mich dann auch so ein bisschen haben grübeln lassen, ist, schafft sie das wirklich? Schaffen wir das wirklich? Schafft der Kleine das wirklich? Und
schafft die Hebamme das wirklich? Und schaff ich das hier wirklich?
Und schaff ich das hier wirklich? Und ob wir das dann alle geschafft haben, hören wir in 2 Wochen.
Ja, da wird weiter gepinkelt.
Da wird weiter gepinkelt.
Bis dahin. Ich hoffe, ihr schafft es.